Thema von diesem Gottesdienst ist, was wäre, wenn der Advent eine Zeit zum Durchatmen wäre? Wie wäre das, wenn der Advent so wäre? Ich meine, wäre doch eigentlich schön, so eine Zeit, in der man zur Ruhe kommt, in der das Leben so ein bisschen langsamer geht, in der man Ruhe und Muße hat, irgendwie auf die wirklich wesentlichen Dinge des Lebens zu schauen. Ich meine, wenn der Advent eine Zeit wäre, in der man nicht totgestresst von A nach B hetzt, völlig außer Puste, sondern wenn der Advent so eine ganz besinnliche Zeit wäre, wäre doch irgendwie schön. Weil ich mich gefragt habe, woher kommt eigentlich diese Vorstellung von einer besinnlichen Adventszeit? Ich meine, wo kommt der Gedanke her, dass ausgerechnet die Vorweihnachtszeit irgendwie so aussieht, dass man ab nachmittags 3:30 auf dem Sofa sitzt, die Kerzen irgendwie auf dem Adventskranz brennen, man in aller Ruhe und Besinnlichkeit irgendwie sozusagen in die Kerzen starrt, vielleicht so ein paar Weihnachtslieder zusammen mit der Familie singt, die Kinder, wenn man welche hat, neben sich, die natürlich ausgerechnet in dieser Zeit völlig friedlich und tiefenentspannt sind, so ein paar Sternchen nebenbei basteln und ausschneiden. Ich meine, come on, wo kommt diese Vorstellung her? Wenn die Adventszeit eine Zeit zum Durchatmen wäre. Ich meine, das wäre schön, aber irgendwie auch komplett unhistorisch. Ich meine, für wen war denn die erste Adventszeit, sagen die echte Adventszeit, für wen war die denn bitteschön gemütlich? Es war für überhaupt niemand eine Durchatemzeit. Also für Maria zumindest, definitiv nicht. Die war ein junges Mädel, unverheiratet, schwanger, und sie muss hochschwanger von Nazareth nach Bethlehem marschieren, weil der Kaiser Augustus das so befohlen hat. Als Hochschwangere, dicker Bauch, muss sie 160 Kilometer zu Fuß gehen, mit dickem Bauch und geschwollenen Beinen. Das war nichts von besinnlicher Adventszeit, von einer Zeit zum Durchatmen. Das war Stress pur. Oder schauen wir uns ihren Verlobten Josef an. Für den war das nicht groß anders. Ich meine, der war mit einer schwangeren Frau unterwegs und das reicht eigentlich schon. Nein, aber das Ding ist, die waren ja nicht verheiratet. Das war damals so ein bisschen anders als heute. Alle, die sie kannten, die das irgendwie mitbekommen, denen war klar, ey, der hat seine Verlobte geschwängert. Und es geht mal gar nicht. Und da gab es vermutlich häufig Gespräche, die irgendwie so liefen, ey Josef, krass, deine Verlobte ist schwanger, was hast du dir dabei gedacht? Und er so, ey, das war ich nicht. Ja, wie, was, ist sie fremdgegangen? Ja, nee, der Heilige Geist. Aha, ist klar. ich meine, für Josef war das keine einfache, gemütliche, besinnliche Zeit. Das war eine Zeit, in der der garantiert viel Unglaube, viel Zweifel, viel eigentlich ungerechtfertigte Kritik aushalten musste. Und auch für die Weisen aus dem Morgenland, Adventszeit war nicht besinnlich. Ich meine, die sind hunderte Kilometer gereist, irgend so einem Stern nach, ohne genau zu wissen, was sie da eigentlich erwartet. Da war keine Zeit zum Durchatmen, sondern es war hektisch, diesem Stern hinterher irgendwie darum besorgt, ihn nicht zu verlieren und am Ende irgendwie als die großen Trottel dazustehen, die sich ohne Sinn und Ziel auf eine weite Reise begeben haben. Und für Jesus war es auch nicht so wirklich gemütlich. Ich meine, stellt euch mal vor, wo der herkommt. Der kommt aus dem Himmel. Der verlässt den Himmel, um auf die Erde zu kommen und er muss diese Reise nach Bethlehem mitmachen. Vielleicht hatte Maria einen Esel dabei, auf dem sie ab und zu mal reiten konnte, wenn es für sie zu beschwerlich wurde. Aber ein Esel ist keine S-Klasse. Das ist ja nicht mal eine Esel-Klasse. So, das schaukelt, das ist unbequem. Jeder, der schon mal auf einen Esel geritten ist, weiß, ey, das ist nicht so richtig cool. Man weiß heute ja, dass sich sozusagen Stress von der Mutter aufs Kind überträgt. Wenn die in der Schwangerschaft nicht aufpasst, gestresste Mutter, gestresstes Kind. Ist eine ganz einfache Gleichung. Was wäre, wenn die Weihnachtszeit, die Vorweihnachtszeit eine Zeit zum Durchatmen wäre? Wäre irgendwie schön, aber doch ziemlich unrealistisch, diese Vorstellung. Und diese romantisierte Kerzenschein, Spekulatius, Duft, Harmonie, Eintracht-Vorstellung, wie so eine ideale Adventszeit auszusehen hat. Diese Vorstellung, die sorgt eigentlich nur dafür, dass wir uns selber mehr Druck machen. Wir machen uns Druck, wenn wir denken, so müsste jetzt die Zeit gestaltet sein, sonst ist es diese Zeit nicht angemessen. Als ich Pastor wurde, da war mir klar, ey, die Adventszeit, das wird definitiv die stressigste Zeit im ganzen Jahr werden. Also steigere da oder projiziere da keine übertriebenen Erwartungen rein. Wenn man das macht, geht man viel entspannter auch durch den Stress. Es ist einfach so, ich bin überzeugt davon, wir alle können uns, wenn wir einigermaßen im Leben stehen, können wir uns diesem Stress überhaupt nicht entziehen. Es ist nun mal so, dass dieses Jahr die Adventszeit mit dem Jahresende zusammenfällt. Ja? So, nächstes Jahr wahrscheinlich auch so. Das bedeutet, dass auf der Arbeit irgendwie Projekte abgeschlossen werden müssen, dass Fristen eingehalten werden müssen, am besten noch irgendwie ein paar Geschäftsabschlüsse tätigen, damit man das Jahr mit einer schwarzen Null beenden kann. Und dann steht für die meisten von uns irgendwie Richtung Weihnachten Urlaub an. Vor dem Urlaub geht es meistens doppelt hoch her. Und dann fallen eben in diese Zeit auch noch die ganzen Feiern, Firmenfeier, Weihnachtsfeier, irgendwo Weihnachtsmarkt. Ich habe gestern im strömenden Regen, Schnee, Graupel irgendwie so eine Weihnachtsmarktbude aufgebaut, weil vom Kindergarten heute Weihnachtsmarkt war. Da waren wir jetzt gerade und haben eklige, Waffeln gegessen und so. Das Ding ist, wir können uns doch diesem ganzen Thema nicht entziehen, es sei denn, wir gehen irgendwie ins Kloster oder auf eine einsame Insel. Was wäre, wenn die Adventszeit eine Zeit zum Durchatmen wäre? Eigentlich komplett unrealistisch. Und doch glaube ich, dass Durchatmen wichtig und möglich ist. Ich habe mich in der Vorbereitung auf heute gefragt, warum klingt dieses Wort Durchatmen eigentlich so attraktiv für uns? Das klingt doch gut, so dieses mal durchatmen. Einfach mal durchatmen. Ich glaube, das hat deswegen so einen Reiz auf uns, weil wir in unserem Leben im Übertragen sind, aber auch wortwörtlich oft außer Puste sind. Die meisten von uns atmen falsch. Wir atmen ganz häufig sozusagen nur so in die Brust hinein, hier oben statt in den Bauch. Und das führt dazu, dass wir relativ oberflächlich atmen, dass wir nicht genug Sauerstoff aufnehmen und deswegen viel öfter atmen, als wir eigentlich müssten. Experten sagen, normal reichen einem Erwachsenen 10 bis 12 Atemzüge pro Minute. Aber die meisten von uns nehmen ungefähr doppelt so viele. Und wenn wir so oberflächlich atmen, können wir gar nicht sagen, geht uns ein Großteil der Energie verloren, die können wir gar nicht anzapfen, die uns eigentlich da zur Verfügung stünde, durch den Atem. Und ich glaube, dass Durchatmen für uns deshalb so attraktiv klingt, weil wir damit die Vorstellung von echtem Leben verbinden. Weil wir denken, so muss ich Leben anfühlen. So wie Durchatmen, Leben, nicht getrieben, gehetzt sein, sondern dieses echte Leben. Und dass sich Durchatmen wie Leben anfühlt, das drückt eine ganz tiefe theologische Wahrheit aus, weil Atmen ganz viel mit Gott zu tun hat. Das hebräische Wort für Atem ist das Wort Ruach. Ruach. Und das Wort bedeutet Atem. Ruach bedeutet Atem oder bewegte Luft. Und ich weiß nicht, ob euch das gerade aufgefallen ist. Ruach, das ist ein ganz lautmalerisches Wort. Dieses Wort Ruach, das ahmt so ein bisschen das Atemgeräusch nach. Ruach. So, wir versuchen das mal zusammen. Ihr macht mal beim Ausatmen. Ruach. So, jetzt alle mal. Komm. Ruach. Beim Einatmen. Ach, nochmal. Ruach. So. Merkt ihr, wie das klingt? Das klingt so ein bisschen wie jemand, der schläft. Weil während wir schlafen, atmen wir in den Bauch hinein. Da atmen wir richtig. Während wir schlafen, atmen wir, da leben wir Ruach. Jetzt ist das Ding, in der Bibel wird Ruach nicht nur für die menschliche Atmung verwendet, sondern das gleiche Wort Ruach wird auch für den Geist Gottes benutzt. Der heißt auch Ruach. Und diese Grundbedeutung, bewegte Luft, Atem, die ist eigentlich in der deutschen Übersetzung Geist so ein bisschen verloren gegangen. Geist ist irgendwie unsichtbar, unspürbar, kann man nicht so richtig wahrnehmen. Also was ist ein Geist? Keine Ahnung. Bewegte Luft, die kann ich wahrnehmen. Ich sehe sie nicht. Ich sehe den Wind nicht sozusagen. Ich sehe nicht, woher er kommt und wohin er geht. Aber wenn er an mir vorbeikommt, wenn er mich berührt, dann spüre ich ihn. Den Windhauch, den kann ich spüren. Daher kommt der Ausdruck im Neuen Testament, der Geist Gottes, der Ruach, weht, wo er will. Der Atem Gottes, der bewegte Wind. Der Wind Gottes, der Dinge bewegt und berührt, der weht, wo er will. der Geist, Ruach Gottes, das ist eigentlich die erfahrbare, die spürbare Seite Gottes. Und Ruach begegnet uns in der Bibel auf der allerersten Seite, zweiter Vers, da begegnet uns der Ruach Gottes. Und eigentlich müsste man sagen, da begegnet uns die Ruach, ist nämlich grammatikalisch weiblich. Da begegnet uns sie das erste Mal, das heißt da, und die Erde war wüst und leer und die Ruach Gottes schwebte auf dem Wasser. Und schweben ist nicht so einfach steht so und schwebt gemeint. Das Wort, das da steht, das müsste man eigentlich übersetzen mit und die Ruach flatterte auf oder über dem Wasser. Sie hat die Flügel geschlagen, um die Schöpfung in Bewegung zu versetzen. Das ist Ruach, die über dem Wasser schwebt. Und dann taucht Ruach wieder auf bei der Erschaffung des Menschen, ein Kapitel später. Da diese bekannte Szene, wo Gott aus Erde einen Körper formt. Und Erde heißt auf Hebräisch Adama. Aus Dreck, aus Erde, aus Adama wird ein Körper. Aber erst, als Gott seinen Ruach dem Adama einhaucht, wird daraus Adam, der Mensch. Erst durch den göttlichen Ruach wird aus Adama Adam, wird aus Erde der Mensch. Die Ruach Gottes schwebt über dem Wasser und dieselbe Ruach wird dem Mensch eingehaucht, macht den Körper zum Mensch. Und seit diesem Moment atmet die Menschheit Ruach. Wenn man sagt, ich atme, ist das eigentlich so ein bisschen falsch. Das klingt so aktiv, so als wäre da eine Entscheidung von mir dran beteiligt. Das, so als würde ich mich jetzt entscheiden zu atmen. Ist ja nicht so. Habt ihr schon mal versucht aufzuhören zu atmen? Wer hat das schon mal versucht? War wohl nicht erfolgreich, ne? hat nicht funktioniert. Man kann vielleicht 2 Minuten die Luft anhalten oder so, wenn man gut ist. Aber man kann nicht aufhören zu atmen. Medizinisch würde man sagen, da setzt dann der Atemreflex ein. Theologisch würde man sagen, du atmest gar nicht. Du wirst nämlich geatmet. Gott atmet dich. Er hat seinen Ruach in dich hineingehaucht. Und solange er ihn dir lässt, solange atmest du, solange wirst du geatmet. Und der Schreiber von Psalm 104, der bringt das auf den Punkt. Er schreibt nämlich über den Ruach folgendermaßen. Er sagt, Gott, wenn du den Menschen den Lebensatem, deine Ruach entziehst, so scheiden sie dahin und werden zu Staub. Entsendest du aber deinen Lebensatem, deine Ruach, dann werden sie geschaffen. Ruach macht den Unterschied zwischen lebendig sein und nicht lebendig sein. Gott atmet dich und mich. Und ich weiß nicht, ob ihr euch schon mal so viele Gedanken über das Atmen gemacht habt wie jetzt heute Abend. Vermutlich nicht. Wir haben ja in unserem Leben auch Dinge, die wichtiger erscheinen. Das ist okay. Aber was leicht passiert, ist, wir übersehen, dass Gott bei jedem Atemzug am Werk ist. Jeder Atemzug, jeder Ruach ist eine Handlung Gottes. Ganz im Verborgenen, fast unsichtbar. Und doch absolut lebensnotwendig. Ohne diese Handlung Gottes, ohne das konstante Ruach, wären wir nicht mehr. Und das ist so typisch für Gott, dass er im Kleinen, im Verborgenen handelt. Und wenn man nicht genau hinschaut, dann übersieht man, dass er da ist. Und in der Adventsgeschichte, da wird es so schön deutlich. Ich meine, ihr müsst euch vorstellen, Weihnachten, das ist dieses großartige Ereignis, in dem Gott deutlich macht, ich liebe diese Welt, ich liebe diese Menschen, ich bin für sie und nicht gegen sie. Ich will diese Welt retten. Ich will ein für alle Mal für euch diese Frage klären, wie geht ihr mit eurer Schuld um? Weihnachten ist diese Geschichte, wo Gott uns auf einzigartige Weise zeigen will, uns sich so zeigen will, dass wir Menschen ihn verstehen. Dass wir ihn nicht immer in falsche Schubladen einsortieren, sondern er will diese Gott zum Anfassen sein, will Beziehung mit dir und mir. Und das ist ein Riesenplan und doch handelt Gott fast unsichtbar. In einem völlig, also in einem bedeutungsloseren Winkel dieser Erde kannst du irgendwie nicht handeln wie das, was er gemacht hat. Und in diesem bedeutungslosen Winkel da, irgendwo im Osten, da passiert das Normalste von der Welt. Da ist was passiert. Das passiert jeden Tag millionenfach. Eine junge Frau wird schwanger. Ja, Umstände ein bisschen speziell. Aber sie bekommt ein Kind. Ich meine, von außen betrachtet, oberflächlich draufgeschaut, da passiert da was völlig Unspektakuläres. Und doch passiert unter der Oberfläche das Größte überhaupt, weil der Größte in Menschenform die Bühne dieser Welt betritt. Und ich glaube, wir müssen lernen, tiefer zu sehen. Wir müssen lernen, das Besondere im Normalen zu sehen. Das Heilige im Alltäglichen. Die Ruach im Atem. Als Jesus geboren ist, da bekommen diese, kennt ihr wahrscheinlich diese Geschichte mit den Hirten auf dem Feld, die bekommen ja Besuch von so einer großen Engelsschar. Und die Engel sagen den Hirten, hey, so was Riesengroßes passiert, der Retter der Welt, der Heiland ist geboren. Und dann sagen die Engel, wir geben euch ein Zeichen, wir verraten euch ein Zeichen, damit ihr erkennt, dass das auch wahr ist, dass tatsächlich der Heiland, der Retter der Welt geboren ist. Man würde denken, ey, bei so einer gewaltigen Nachricht, da braucht man auch irgendwie ein bedeutsames Zeichen. Und dann sagen die Engel, Achtung, das ist das Zeichen, ihr werdet ein Kind finden und das ist gewickelt in Windeln. Wow, was ein Zeichen, verrückt. Ich meine, was tragen denn Babys? Anzüge oder was? Keine Ahnung. Also völlig alltäglich, das Heilige, das Außergewöhnliche ist im Alltäglichen verborgen. Und das ist ein Thema, das zieht sich durch die ganze Bibel, dass Gott ganz häufig im Verborgenen, im Alltäglichen handelt und man ihn unglaublich leicht übersehen kann. Es gibt diese bekannte Geschichte von Mose, der seit 10 Jahren in der Wüste unterwegs ist. Und eines Tages, da kommt er an einen Dornbusch. Und dieser Dornbusch in der Wüste, der sieht, der brennt. Gibt es öfter mal, aber der verbrennt nicht. Und er ist neugierig, will sich dieses spannende Phänomen anschauen. Er geht näher ran und dann spricht ihn aus diesem brennenden Dornbusch heraus Gott an und sagt zu ihm, zieh deine Schuhe aus, denn der Boden, auf dem du stehst, ist heilig. Der Boden ist heilig. Warum das denn jetzt? Hat sich der Boden plötzlich verändert? Ist er plötzlich anders geworden? Oder war Mose die ganze Zeit schon auf heiligem Boden unterwegs? Und er war sich dessen nur nicht bewusst. Und ich frage mich, stehen wir nicht auch auf heiligem Boden? Sind wir nicht auch auf heiligem Boden unterwegs und wir kommen an brennendem Dornbusch links und rechts und überall vorbei an die Dornbüsche, die brennen überall und wir bemerken sie gar nicht. Übersehen wir die Anwesenheit Gottes im Alltäglichen? Was wäre denn, wenn der Advent eine Zeit des Durchatmens wäre, dieses Jahr? Eine Zeit des bewussten Atmens, des Ruach-Wahrnehmens. Eine Zeit, in der wir uns bewusst werden, dass Gott mit uns ist, die ganze Zeit. Dass wir ihn nicht erst herbeibeten müssen, dass wir nicht erst fromme Leistung erbringen müssen, sondern dass er schon da ist, dass er handelt. Auch wenn wir ihn nicht sehen. Vielleicht ist es für dich das erste Mal dieses Jahr, dass du sagst, das wird so ein Durchatem-Advent. Ein Advent, in dem du anfängst, Gott bewusst wahrzunehmen. Vielleicht durch deinen Atem. Wenn du morgens das Haus verlässt und diesen ersten Zug an kalter, klarer Winterluft nimmst, den einatmest, nicht daran erinnerst, hey, ich atme. Nein. Ich werde geatmet. Gott ist da. Oder du begegnest irgendeinem anderen Menschen und dir wird bewusst, der andere atmet ja auch. Der atmet ja auch göttlichen Ruach und in ihm, in ihr begegnet dir Gott. Ich wünsche dir, dass du immer mehr erfährst, dass Gott dir in deinem Alltäglichen nahe kommt. Dass du seine Gegenwart entdeckst und sie aufsaugen kannst, wie die Luft, die du atmest. Viele von uns sind seit längerem hier in der Gemeinde oder haben irgendwie mehr Erfahrung vielleicht schon mit Gott gemacht, mehr bewusste Erfahrung. Wir wissen vom Kopf her, dass Gott da ist. Wir wissen ja, Jesus ist the reason for the season und so. Aber viele von uns erleben momentan gerade auch in der Gemeinde, eine sehr turbulente Zeit. Eine Zeit, wo vieles drunter und drüber geht, vieles scheint zu schwanken, hinter vielem scheinen echt große Fragezeichen zu stehen. Man kann sich in all dem fragen, wo ist denn der Gott? Handelt der noch oder ist ihm hier irgendwas entglitten? Ihr könnt mir glauben, ich kenne diese Gedanken. Aber ich möchte euch sagen, Gott hat diese Welt nicht ins Leben gerufen und sich an Tag 8 in den Schaukelstuhl gesetzt und lässt jetzt den Dingen einfach ihren Lauf. Er handelt. Und Gott hat diese Gemeinde nicht vor 26 Jahren ins Leben gerufen, sich dann zurückgezogen, um uns selbst zu überlassen mit all unseren Fehlern und Macken und Beschränkungen. Nein, er handelt. Und Gott hat den Abendgottesdienst nicht vor 10 Jahren ins Leben gerufen und sich dann zurückgezogen, um hier irgendwas kaputt gehen zu lassen. Nein, er handelt. Und ja, wir verstehen nicht immer alles. Manches verstehen wir überhaupt nicht. Manches verstehen wir vielleicht noch nicht. Manches werden wir vielleicht nie verstehen. Das ist auch gar nicht so entscheidend. Entscheidend ist zu sehen, sich dessen bewusst zu werden, dass Gott handelt. Zu jeder Zeit. Und dass Gott bei uns allen ist. Und solange wir atmen, solange ist Gott am Werk. Solange ist sein Ruach, sein Geist in uns. Ich möchte euch Mut machen, diesen Advent wirklich zu so einer Zeit des Durchatmens zu machen. Indem ihr den Ruach, den Geist Gottes, den Atem Gottes ganz bewusst wahrnehmt, ihn aufnehmt. Und ganz getrost seid, dass Gott jetzt gerade am Handeln ist. Auch und gerade im Verborgenen, im Verworrenen und in dem mit den Fragezeichen. Durchatmen. Das hat viel mit echtem Leben zu tun und mit Advent. Durch das Atmen wird es Advent. Wir warten nämlich nicht darauf, dass Jesus hier geboren wird, sondern wir werden uns bewusst, dass er schon längst da ist, in uns und um uns, wie die Luft, die wir bei jedem Atemzug in unseren Körper strömen lassen, die uns lebendig hält. Und ich lade euch ein, euch jetzt ganz jetzt mal ganz praktisch durchzuatmen. Ihr bekommt jetzt 3 Minuten Zeit zu atmen. Setzt euch entspannt hin und atmet tief. Nicht oberflächlich, sondern atmet tief. Und wenn ihr mögt, achtet mal drauf, sozusagen, spürt mal diese Luft nach, die in euch reingeht, wenn ihr tief einatmet, die euer Inneres, spürt es mal, wie die Luft, wenn sie reingeht, wie sie euer Inneres weitet, wie sie euch versorgt. Und wenn ihr die Luft wieder rauslasst, dann lasst doch mit der Luft die Dinge los, die euch vielleicht gerade eng um die Brust machen. Es gibt eine Strömung von Rabbis, die sprechen aus Ehrfurcht vor Gott den Namen Gottes nicht aus, aber um ihn zu beten, haben sie folgenden Weg gewählt. Sie haben gesagt, machen das Herzensgebet und das bedeutet, über die Atmung sagen sie Ruach. 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 Und wenn ihr wollt, könnt ihr das jetzt die nächsten 3 Minuten in Gedanken still für euch am Platz tun. Bewusst die Ruach Gottes atmen. 3 Minuten für euch und Gott. Danke, Gott, für jeden Atemzug, den du uns gerade geschenkt hast, für jedes Beatmen von uns. Und danke, dass du hier bist, dass du bei uns bist. Jesus, wir bitten dich, dass wir uns deiner Gegenwart immer mehr bewusst werden, dass wir in vielem diese Zeichen deiner Liebe und deiner Nähe nicht verpassen, dass wir die in unserem Alltag wahrnehmen. Wir bitten dich, dass du uns diese Woche begegnest, dass wir deine Ruach spüren, diesen Windhauch, der uns erfrischt, der uns gut tut, der uns nach vorne bringt. Amen.